Dann haben wir den Applaus zumindest schon mal gehört. Da können wir jetzt erzählen, was wir wollen. Das ist schon mal gut. Danke für die Einladung und den Auftrag, das erstellte Material nochmal abzusuchen auf ein neues Thema. Das ist auch spannend. Zu sagen, ihr habt was befragt und ihr habt was rausgefunden. Jetzt guckt mal, was ihr da noch rausfinden könnt. Aber das lohnt sich ja. Materialien werden ja selten mehrfach angegriffen. In dem Fall haben wir das gemacht. Vielleicht ganz kurz, müssen wir noch was zu uns sagen? Nee, das war, glaube ich, ausreichend und der Rest kann in die Diskussion eingebracht werden. Vielleicht ganz kurz zum Titel Demokratiedistanz von kurz nach früher bis jetzt, eine sozialpädagogische Suche. Ich glaube, weder in den 90ern war alles verloren, noch ist es das heute. Das ist sozusagen der Obertitel, der das so ein Stück weit vermitteln soll. Es gibt doch immer Gegenkultur, Kontraarbeit etc., emanzipatorische Prozesse, die wir nicht vergessen sollten. Eine sozialpädagogische Suche im doppelten Sinn. Im doppelten Sinn, weil wir sozialpädagogisch logischerweise in einer Verstehensperspektive nach wie vor dran sind zu fragen, erstens, was war das eigentlich früher und was ist es heute und wie können wir möglicherweise andere Ebenen der Suche da nochmal mit anderen Formen rankommen. Da haben wir heute keine Antworten, aber wir haben zumindest so ein paar Dimensionen rausgearbeitet, die sich auch wiederum auf das Forschungsprojekt im Rahmen von Remote beziehen, wo wir in der Handreichung, die es auch gibt, die da hinten liegt, wir haben gedacht, wir müssten die Welt retten, ist ja der Titel, wie sozusagen Nuancen von Weltrettung in der mobilen Jugendarbeit aussehen könnten. Das wird das Ende des Vortrags sein. Und ich sage euch mal, was sozusagen unser Zugang war. Wir wollen zumindest noch mal ganz kurz drauf gucken, wie ist eigentlich die Remote-Begleitforschung abgelaufen, dass ihr noch mal so ein Bild habt, auf was für Material hatten wir Zugriff. Weil das ist sozusagen ein großes Portfolio und gleichzeitig hat es seine Grenzen, auch in der Anlage, wie das gedacht war, die Materialerhebung. Wir wollen zurückgucken, also wo zeigen sich so potenzielle geschlechtliche Bezüge oder Gender-Dimensionen noch in der erzählten Praxis der Fachkräfte, die wir befragt haben. Wir haben an der Stelle das Material, was ja auch eine große Rolle gespielt hat, in dem Berichtswesen weitgehend rausgelassen. Also es findet sich auch in der Programmliteratur und Grauliteratur, glaube ich, eine Menge, was man auch nochmal kritisch lesen kann. Wir haben uns vorrangig auf die Fachkräfte- und Expertinneninterviews bezogen. Und wollen dann noch ein Schlaglicht drauf werfen auf Genderperspektiven in der alltäglichen Praxis mit den Anführungsstrichen rechten Jugendlichen. Das heißt ja heute viel. Und gleichzeitig auch nochmal, das war die Ausleitung in der Broschüre. Unsere These war, Jugendarbeit, mobile Jugendarbeit kann den Unterschied machen vor Ort. Aber dafür braucht es gewisse Qualitäten. Das wäre sozusagen unser Abschlusspunkt. Und dann gehen wir ja auch in eine gemeinsame Diskussion über. Enrico macht den Aufschlag.
Mhm. Genau. Ich will einen ganz kurzen Einblick geben in die Forschung, weil wenn ihr das noch nicht gelesen habt, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich glaube aber, dass es auch für jetzt nochmal interessant ist, was eigentlich unsere Zielstellung damals war. Also wir haben uns, das Projekt Remote hat eine Frage formuliert, inwiefern sich entlang der aktuellen gesellschaftlichen Diskurse und lebensweltlichen Verhältnisse, was vielleicht pointiert Christian Bangel in der Zeit so geschrieben hat, sind die 90er zurück, oder sind die Baseballschlägerjahre zurück, inwiefern sich da Lernchancen aus den 90er Jahren, insbesondere auch den damaligen Arbeitsrealitäten und Herausforderungen von Fachkräften und anderweitigen Akteurinnen ableiten lassen. Also irgendwie eine Frage, die dann doch sehr groß war. Letztlich, wir haben es dann versucht, ein bisschen zu operationalisieren, welche Ziele. Es ging natürlich darum, die Erfahrungen und die Praxis der 90er Jahre aufzuarbeiten. Die ist ja viel diskutiert und trotzdem war es spannend, sich das auch nochmal alles anzugucken, was eigentlich mit akzeptierender Jugendarbeit, mit dem Aktionsprogramm gegen Gewalt sozusagen, was damit verbunden war. Und natürlich immer mit dem Ziel, das für heute irgendwie nutzbar zu machen. Und es ging um Wirksamkeiten und Begrenzungen nochmal zu verstehen, also was hat damals funktioniert, was hat vielleicht nicht funktioniert, aber was sagt uns das vielleicht für heute? Genau. Und wir haben das unterteilt, es gibt so ein Forschungsdesign, das ist in der Broschüre auch eingangs beschrieben, es gibt so eine Materialanalyse, die nochmal die Grauliteratur, die Konzepte, die Berichte aus der damaligen Zeit durchforstet hat. Es gibt Fachkräfteinterviews mit, glaube ich, 8 Fachkräften. Daraus werden wir heute auch ein bisschen schöpfen. Und es gibt nochmal so eine sozialräumliche Verdichtung von den Kolleginnen vom, Kulturbüro, die sich das für den Chemnitzer, ja, Plattenbaustadtteil nochmal angucken, was damals Jugendarbeit, wie die eingelassen waren, was die da gearbeitet hat. Und es stellt sich natürlich die grundsätzliche Frage, tja, wie kann man das eigentlich für heute übertragen? Weil wir haben ja die damalige Zeit in der Broschüre auch als eine Transformationszeit gekennzeichnet, als eine bundesdeutsche Transformationszeit. Ne? Also die gute Nachkriegszeit war dann auch in der BRD vorbei, in Anführungszeichen natürlich. Aber insbesondere die Nachwendezeit in der DDR war natürlich eine Transformationszeit. Insofern hat sich das zu irgendwas transformiert. Wir sind ja heute an einem ganz anderen Stand. Und dann ist natürlich immer die Frage, wenn ich mir das Frühere angucke, was kann das eigentlich für heute noch sagen? Es hat uns viel umgetrieben. Wir sind deswegen in der Broschüre noch heute eher vorsichtig. Aber was wir gemacht haben, wir haben die Ergebnisse in so einem Zwischenstand nochmal mit Teams der mobilen Jugendarbeit hier in Sachsen diskutiert. Also wo wir so thesenhaft so Ergebnisse verdichtet haben und versucht haben, mit denen zu diskutieren, was sagt euch das denn eigentlich für heute? So. Das war sozusagen unser Versuch, in das Heute zu gelangen. Das vielleicht im Hintergrund.
Wir haben so kursorisch durchgeguckt, wo zeigen sich möglicherweise auch Ausblendungen der damaligen Praxis, die Jugendarbeit und soziale Arbeit in den 90er Jahren war nicht einfach genderblind, aber sie war durchaus blinder, als wir das heute sind. Und sie hatte, Esther hat es vorhin schon gesagt, eher ein bipolares Bild von Geschlecht. Also es ging um Jungs und Mädchen und vielfach ging es aber eben um Jungs, weil die präsent waren und vor allem in der Arbeit auch deutlich sichtbarer werden konnten, weil sie auch politischer gelesen wurden etc. Alles, was du vorhin auch beschrieben hast, zeigt sich und es schwankt so ein Stück weit die Professionsdebatte, die wir auch versucht haben in der Broschüre so ein Stück weit nachzuzeichnen, die geht von der theoretischen Ebene immer davon aus, dass es so Modernisierungsverlierer gibt. Heute könnten wir vielleicht so von TransformationsverliererInnen sprechen. In der aktuellen Debatte könnte man nochmal gucken, was das bedeutet und in welchem Kontext es passiert. Auf jeden Fall gehen wir davon aus, so die Zentrifugalkräfte der modernen Gesellschaft, im Postfordismus, da geraten so Leute an den Rand. Das wurde immer ausdefiniert über so Normalarbeits- und soziale Eingebundenheitsverhältnisse. Das wurde nie konkret männlich definiert, aber es hat durchaus ein Männlichkeitsbild. Es war nämlich der Familienernährer, der plötzlich erstens flexibilisierte Arbeitsverhältnisse erdulden musste und der möglicherweise auch nicht mehr Alleinernährer sein konnte oder zumindest in die Zukunftsprognose wagen musste, wo das nicht mehr aufgeht. Und es gab sozusagen die klassischen männlichen Eingebundenheiten im Sozialraum und im Gemeinwesen entsprechend nicht mehr. Insofern, es gibt dort auch sozusagen ein Männlichkeitskonstrukt, ohne dass das jeweils benannt wird. Die Wendy-Jugendlichen ist eher ein Zitat, was die Fachkräfte hier verwenden. Also sozusagen hoch in prekären Verhältnissen aufwachsende junge Menschen, die in so katastrophisch chaotischen Bedingungen unterwegs sind und dort auf Jugendarbeiterinnen treffen, die in ähnlichen Bedingungen unterwegs sind. Ein Zitat unter anderem aus einem Interview ist: Die sind alle aus ihren Lehrstellen rausgeflogen. Das ganze Familiensystem war kaputt, weil die Eltern arbeitslos geworden sind und nicht wussten, wie es weitergeht. Sie selber hatten keine Perspektive. Das war damals ja wirklich unglaublich schwer, Ausbildungsstellen zu bekommen. Das können wir erstmal als Realität in ihren unterschiedlichen Dimensionen anerkennen. Gleichzeitig zeigt sich darin, und da schwingen eben der Wendejugendliche und der Modernisierungsverlierer irgendwie zusammen. Es kann sozusagen davon ausgegangen werden, dass in der Transformationsperiode auch eine Transformation von Geschlecht und geschlechtlichen Zuordnen, aber auch in Familienrollen, aber auch in anderen stattfindet. Zu sagen, die bisherigen Strukturen, soziale Identitäten, Beruf, Ernährung und so werden aufgelöst. Das hat mit der ostdeutschen Arbeitsgesellschaft vielleicht auch nochmal eine andere Brisanz oder eine andere Komponente, als es sozusagen in der westdeutschen Theoriebildung passiert ist. Und doch ist es ein Fakt, der sich auch für aktuelle pädagogische, sozialpädagogische Prozesse mit jungen Menschen nachlesen ließ. Hat aber dort wenig Beachtung gefunden, zu sagen, was heißt das? Also wie werden eigentlich junge Menschen als zukünftige Männer, als zukünftige Frauen oder auch durchaus in ihrer geschlechtlichen Vielfalt adressiert oder auch nicht? Und was hat das mit Krisenphänomenen zu tun, die sozusagen erstmal als ein Katastrophenszenario beschrieben wurden? Das wäre sozusagen eine Dimension, die sozusagen gar nicht als Vorwurf an das frühe Tun gerichtet ist, sondern eher als ein Achtungspunkt auch für heute zu denken wäre. Anderes Zitat, das ist sozusagen ein Zitat, was sozusagen Jugendlichen in den Mund gelegt wird: Russland, Deutsche, was wollen die hier? Erstmal komme ich, die Wende war dafür nicht gemacht, für sowas. Hier zeigt sich so eine wahrgenommene Konkurrenz. Also es gibt sozusagen, wir irgendwie als Wende-Jugendlichen müssen uns auf der Straße behaupten gegen zugewanderte Menschen, Familien etc. Und gleichzeitig gibt es so den Anschub von der politischen Abgrenzung von Privilegien. Also für die ist es nicht gemacht, wir müssen uns hier erstmal sortieren, uns werden weder Privilegien geordnet. Ja, Alster?
Verständnisfrage.
Gerne.
Von wem ist das Zitat?
Das ist von der Fachkraft, aber der rezitiert einen Jugendlichen. Genau. Die Perspektive darin, wie wird eigentlich Konkurrenz wahrgenommen und wie ausgehandelt? Und hier Konkurrenzverhältnisse ja deutlich in unserer Gesellschaft nach wie vor noch damals verschalten mit Männlichkeitspraxen. Also wie die ernsten Spiele des Wettbewerbs, du hast Bourdieu vorhin angeführt, wie wird eigentlich Konkurrenz in modernen Gesellschaften auch unter Männern oder in der gesellschaftlichen Hierarchie jeweils verhandelt? Eine dritte Dimension, hier wiederum auch, wird ein Jugendlicher zitiert, aber durch die Fachkraft. Ich habe hier nirgendwo Anerkennung bekommen und in dem Augenblick, wo ich mit der Bomberjacke und den Springerstiefeln in die Straße lang gelaufen bin, sind mir die Leute aus dem Weg gegangen. Das hat jetzt nicht dazu geführt, dass die einen jungen arbeiterischen Reflexionsprozess gemacht haben. Aber was dort deutlich wird, ist sozusagen, dass es eine politisch inszenierte Männlichkeit schon gab. Also sie wird ja deutlich politisch gelesen. Der Kampf um die Straße, der ist ja kein entpolitisierter, sondern der ist ein hochpolitischer. Und dafür werden Männlichkeitsressourcen in Stellung gebracht und das als funktional, ich habe es funktional dominante Alltagspraxis im Kampf um die Straße genannt. Also hier wird ganz eindeutig, dass der junge Mensch seine Männlichkeit auch im Sinne seiner, wie kann ich Alltag dominieren, wie kann ich mich hier zurechtfinden. Und da geht es ja nicht nur darum, sich zu schützen, sondern dass ihm die Menschen aus dem Weg gehen. Also hier auch eine Dominanzgeste voranzutragen. Und wenn man das auf die Gemeinwesen legt, wie die eben beschrieben werden, dann hat es dort eine Relevanz. Und da geraten eben deutlich funktionale Männlichkeiten, die in der eine Rolle gespielt haben, die sozusagen auch biografisch aufgeschichtet haben, was wir heute ja wiederfinden, wie die 90er angeguckt werden, von manchen eine Rolle gespielt haben. Das ist sozusagen das eine, wie werden die jugendlichen Subjekte gelesen und möglicherweise auch vereindeutigend gelesen. Es ging mir aber auch in den Interviews unter anderem um Gruppendynamiken, die von den Fachkräften geschildert wurden.
Genau, ich wollte euch ein Zitat vorstellen, das ist von Birgit. Ich kann es leider hier irgendwie mit meiner Brille nicht lesen, es ist davon los. Ich denke, dass die einfach sehr an ihrer Gruppe verhaftet waren. Diese Peer Group war einfach wichtiger als alles andere und sie hatten ja auch keinen Leidensdruck so sehr. Und wir haben sie auch machen lassen. Hier kommt natürlich der Arbeitsansatz der 90er Jahre, der Klickenarbeit, das hat sozusagen gepasst. Also die Jugendlichen waren als relativ große Klicken organisiert, aber sozusagen es war halt auch die wichtigste soziale Bezugsgröße. Und noch ein zweites Zitat. Wir sind ja auch manchmal mit den Jugendlichen dann zu Tanzveranstaltungen gefahren und wo wir sogar auch, was ich vorhin erzählte, auch Handgeld gekriegt haben. Und wenn es dort, dann gab es dann auch im Saal Auseinandersetzungen. Und wenn du dann dort dann dabei und du kannst gar nicht so richtig was machen, das haben wir dann auch irgendwie sein gelassen, weil das war eine scheiß Situation und auch richtig böse. Und du hast irgendwann schon gesehen, oh, da ist ganz schön Gewalt im Spiel und auch völlig ungehemmt mit Alkohol im Spiel. Und das war teilweise erschreckend. Andererseits konntest du das dann am nächsten Tag darüber reden. Ich finde, was hier ganz deutlich wird, sind schon diese ganz, also dieses Klickenhandeln in der Gruppe und dieses, was verwoben war mit entgrenzten Dynamiken von ja, Drogen, könnte man sagen, von Alkohol zumindest, und aber auch von eben Gewalt. Und wir können noch mal ein bisschen weiter ran zoomen, weil was wir dann im Ergebnis festgestellt haben, dass die Fachkräfte weniger jetzt die politischen Haltungen der Jugendlichen, also es hat nicht die wesentliche Rolle gespielt, wie politisch verankert waren die. Man muss sich ja vorstellen, diese westdeutsche Brille traf ja auf eine ostdeutsche rechte Jugendkultur, die gewissermaßen Vorreiter waren. Also die sozusagen die Jugendkultur in den 90er Jahren, die rechte Jugendkultur, die war ein neues Phänomen. Und das ist sozusagen da erstmal so aufgekommen. Und die Fachkräfte scheitern sozusagen in ihrer Praxis nicht an den politischen Einstellungen in erster Linie, sondern eben auch viel an solchen Dynamiken, sozusagen an den starken Klickenschließungen, und den Klickendynamiken und eben auch an diesen Gewaltdynamiken. Und die Gewaltdynamiken, Kai sagt es ja, bei dem Kampf um die Straße haben natürlich immer auch so eine geschlechtliche Komponente. Wir können da noch mal weiter ranzoomen und sind dann wieder ganz bei Esther. Die waren wirklich bis zu den Zähnen bewaffnet. Also die hatten den Rucksack voller Waffen und die hatten in ihrem Hosenbund eine Knarre. Und was mich so eindrücklich war, dass die Jungen ihren Mädels gesagt haben, sie mögen bitte irgendeinen anderen Typen anmachen, damit man einen Grund hat, sich zu prügeln. Also wirklich dieses Suchen nach Aggressionsmöglichkeiten, sich auszuwirken. Also die waren von 0 auf 100 in 3 Sekunden, das war unfassbar. wie die teilweise jede Gelegenheit genutzt haben. Und ich, unter unserer Perspektive hier heute wäre, also wollten wir mit so einem Zitat nochmal anregen, wirklich auf so eine geschlechtlichen Dynamiken da drin zu schauen, weil ich will das jetzt dadurch ja natürlich nicht entpolitisieren und Geschlecht selbst, du sagtest das und Kai auch, also man könnte hier auch von so einer politisierten Männlichkeit im, natürlich im Schutz um die Frauen, ne, also wird ja auch eingeübt letztlich auch großformatig oder im Kleinen wird das große Format der wehrhaften Männlichkeit in Sorge um die eigenen Frauen natürlich eingeübt. Und die Fachkräfte erlebten so eine Gewalt aber auch gegen sich gerichtet. Und dieses gewaltsuchende Verhalten und diese Dynamiken, die haben aber nicht, also sozusagen in unseren Interviews, sich nicht so abgebildet, dass man dann auf so eine Geschlechterebene wechselt und sagt, ja, was hat das denn eigentlich mit den geschlechtlichen Dynamiken zu tun, was hier berichtet wird? Wir haben deswegen rausgearbeitet, Geschlecht ist neben Perspektive auf Betroffene, das ist breit diskutiert, ne? Also dass die Betroffenenperspektive in den 90er Jahren weniger eine Rolle gespielt hat, bis keine. Aber letztlich ja auch dort geschlechtliche Aspekte eingelagert sind, weil es sind natürlich queere Menschen, Frauen auch zu Opfern und Todesopfern gemacht worden, aber letztlich auch betroffen von rechter Gewalt. Insgesamt war aber eine Geschlechterperspektive eine wichtige Leerstelle. Und das Verhalten, so wie das hier beschrieben wird, bleibt letztlich so geschlechtlich unmarkiert. Klar wird ja gesagt, das sind die Jungs, die machen das und die Mädchen machen das. Es wird aber nicht theoretisch oder fachlich rückgebunden. Und somit kann natürlich bestimmte Männlichkeitsthemen, also auch so eine, dass Männlichkeit sich da um eine politische Kategorie handelt, wie Esther und Lucia ja herausarbeiten in ihrer Forschung, aber auch Heterosexismus und eben sich daraus entwickelnde Abwertungsdynamiken, die konnten halt gar nicht so richtig in den Blick geraten.
Du bist jetzt wieder. Das mit Blick auf junge Menschen in ihren sozialen Einbindungen in Peer-Bezügen. Wir haben die Interviews nochmal abgeguckt, die werden eigentlich so Aufträge und Rollenverständnisse der Fachkräfte deutlich und haben zwei Beispiele, die wir hier zumindest nochmal deutlich machen wollen. Wenngleich wir wissen, dass die Auftragsdiskussion ja auch dauerhaft auch im Rahmen des Landesarbeitskreises läuft, worum geht es, auf wen müssen wir gucken, etc. Aber das illustriert nochmal so ein Stück weit, wo auch durchaus Diskussionen an welcher Stelle herkommen, beziehungsweise warum das auch immer wieder relevant ist. Es gibt eine Fachkraft, die benennt explizit den Auftrag aus dem Programm heraus. Also AGAG hat den Auftrag, ihr kennt es, unter anderem eben Befriedung, Zurückdrängung von Aggression und Gewalt, sagt die Fachkraft. Das ist hier mein Auftrag. Ihr seht, es ist nicht zwingend eine politische Lesart, wenn man das Thema Aggression und Gewalt nicht in den großen politischen Kontext setzt, aber hier dezidiert untersetzt, auch mit ideologisierter, rassistischer Gewalt etc. Fachkraft sagt, mein Auftrag ist Zurückdrängung und Aggression von Gewalt im Sinne des Programms. Und was ist meine Rolle darin? Ich bin Befrieder für das Gemeinwesen. Auch vor dem Hintergrund, wie stellt sich mir eigentlich das Gemeinwesen aktuell dar? Macht aber Sinn, auch mal den Einzelsort rauszunehmen und nicht die größere Erzählung, die in dem Ganzen stattfindet, weil das zeigt ja was, wie die Rolle zugespitzt dann aussieht. Und Beschützer von den Jungs vor selbstzerstörerischen Aktionen. Also Enrico hat es gesagt, die Betroffenenperspektive spielt hier an der Stelle mindestens keine Rolle, sondern es geht darum, okay, die Jungs geraten da in eine Dynamik in ihrem Aufwachsen, die nur so vor Gewalt strotzt, aber es ist hauptsächlich sozusagen eher auch Selbstbeschädigung, wie das gelesen wird. Was könnte ein Problem damit sein? Was schafft es eigentlich für eine Repräsentation von Männlichkeit in der Zuwendung des Kollegen an der Stelle zu den Jungs? Ich habe es in Anführungsstrichen epische Männlichkeit, also der sozusagen der Befrieder des Gemeinwesens, fast sozusagen so eine Art heldenepische Aufgabe, aber eben auch eine fürsorgliche Männlichkeit auf Basis so von subjektiven Anforderungen und Fokus eher auf die Wir-Gruppe. Also ihr sollt euch nicht verletzen, euch geht es nicht so gut und ich bin sozusagen nicht nur Fachkraft, sondern Begleiter, aber auch Männlicher, der sozusagen einen gemeinsamen Kontext schafft. Es geht weniger darum zu sagen, was heißt das eigentlich, wo kommen so Anforderungen her, wie geht ihr damit um, wie geht ihr auch mit anderen um und gibt es möglicherweise auch, ich sag mal, Diffusitäten in diesem Anforderungskatalog, auf die man kommen kann, sondern es gibt ein eher homogenes Gemeinwesen, das ist unter Druck und es gibt jemanden, der das beschützen und befrieden kann. Hat ja auch was zu sagen, womit lade ich überhaupt meine professionelle Rolle auf. Ein anderer Auftrag, Eine Kollegin sagt, sie leitet es eher aus dem Trägerauftrag her. Da ging es gar nicht so zentral in der Beschreibung um das Programm, sondern die Kollegin sagt, naja, da gab es durchaus auch Kontroverse, aber der Träger hat gesagt, es geht im Sinne dessen, warum wir hier dieses Projekt haben, darum, Raum zu bieten. Also, was ist die Rolle? Zitat, Aufsicht mit Begleitung, gemeinsam mit denen versuchen, an die ranzukommen. Sonst stiften die, also wenn sie nie bei uns sozusagen sind, noch viel mehr Unheil und Quatsch, also weil sie sonst viel mehr Unheil und Quatsch anrichten und noch mehr anfangen werden von, oder abgefangen werden von rechten Organisationen. Also wir bieten sozusagen Raum, weil draußen tobt der ideologisierte Zugriff und Kampf und wir sind sozusagen eher so ein Schonraum auch für junge Menschen, sich da irgendwie dem entziehen zu können. Vielleicht eine problematische Dimension, die sicher auch differenzierter diskutiert werden kann, könnte das sowas sein, was Esther auch angesprochen hat. Also eigentlich werden so klassische Weiblichkeitsqualitäten dort angesprochen, nämlich draußen ist Kampf und du bietest sozusagen den Rückzug, so einen Schonraum als Fachkraft. Wir müssen uns ja vorstellen, die Fachkräfte berichten ja aus einer Zeit, wo der Professionsdiskurs und die Professionalisierung und Qualifizierung hier im Osten Deutschlands vor allem erst losging, zumindest mit dem, was wir aktuell als sozialpädagogische Professionalität sehen. Vor dem Hintergrund so adressiert zu werden, kann schon durchaus nochmal problematisch sein. Also es gibt sozusagen die Qualität der fürsorglichen Weiblichkeit, eine Abmilderung und Moderation von Konflikten und gleichzeitig auch die Adressierung als du bist die beziehungsgestaltende Instanz hier. So, der Raum ist auf und du bist sozusagen dafür verantwortlich, dass die auch reinkommen. Ich würde sagen, in beiden liegt erstens die Qualität einer Entpolitisierung, aber gleichzeitig aber auch einer ideologisierten Aufladung, also das, was so tradierte Männlichkeiten und Weiblichkeiten betrifft von Geschlecht, also in beiden Sequenzen kann es nach der oder der Richtung gehen. Entweder ich kann Geschlecht sozusagen gar nicht erst politisch fassen oder sozusagen meine Rolle ist auch keine professionelle, sondern eher eine naturwüchsige, die mir gegeben ist. Oder es gelingt sozusagen Jugendlichen auch hier wieder ideologische Bezüge herzustellen. Sagen, die bietet mir den Raum und das ist sozusagen auch eine Fachkraft, mit der ich in Beziehung gehen will, weil die meinem Weiblichkeitsbild oder auch einem Männlichkeitsbild in irgendeiner Form entspricht. Dann haben wir noch sowas, was ich in die sozusagen vorgängige Praxisperson eingeschrieben hatte.
Genau, das vielleicht jetzt nochmal die Perspektive auf die beteiligten Fachkräfte. Wir haben das als habitualisierte Praxisressourcen genannt. Was glaube ich, in der Untersuchung ja deutlich wird, ist, dass extrem herausfordernde Bedingungen sind, unter denen gearbeitet wurde und es praktisch auch rückblickend man so natürlich auch so Unrecht tut, das so über den Kamm dann abzubügeln und zu sagen, ja, da sind die Fehler, sondern sagen, die Bedingungen waren herausfordernd, extrem dynamisch, aber hatten natürlich auch Freiheitspotenziale, das kommt in der Broschüre dann auch an einigen Stellen raus. Und es gibt natürlich auch wenig Qualifikation beim Eintritt ins Arbeitsfeld. Es ist nicht so, dass die gänzlich unqualifiziert waren, sondern zum Teil gibt es Erzieherinnen, Jugendhaus oder Pionier, wie nennt sich das? Also praktisch aus einer Jugendarbeit der DDR kommend, so Hausleitungssachen oder Heimerziehung gab es zum Beispiel. Aber wenn man sich auch nochmal vergewissert, was die DDR ja als eine Industriegesellschaft proletarisch bestimmt war, dann ist natürlich klar, dass so bestimmte Ressourcen, auf die zurückgegriffen werden konnte, eine fachliche Reflexion, aber auch eine persönliche Reflexion an sich, eher unterentwickelt waren. Personelle Reflexion ist ja auch sozusagen von einer bestimmten Herkunft natürlich geprägt. Insofern ist ja die Frage, woraus schöpft sich eigentlich die Rolle und Professionalität im Rückblick? Und Stefan sagt das eigentlich auch ganz klar, diese Rollengeschichte und was das alles abgegangen ist, ich hatte da gar keine Erfahrung, wir wussten ja gar nicht, was da alles passiert. Also glaube ich, ist eher illustrativ. Und insofern, Kai hat das jetzt ja schon so ein bisschen eingeführt, hat sich die Praxis und auch der Beziehungsaufbau häufig entlang so einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung ergeben. Das findet man heute auch, glaube ich, aber wird hier berichtet gänzlich unproblematisiert. Das heißt, die eigene Persönlichkeit wurde eingebracht, auch in dem Wunsch natürlich authentisch zu sein und natürlich unter den Bedingungen auf irgendwas überhaupt zurückgreifen zu können. Und es wurde sozusagen auf das gestützt, was man sozusagen von Haus aus persönlich so mitbringt. Und das tritt besonders in belastenden Situationen hervor. Kai hat es jetzt ja auch genannt, also wie man die Auftragslagen interpretiert. Und da wird sozusagen auf eigene Sozialisationserfahrung zurückgegriffen und auf Kompetenzen, die man mitbringt, aber die natürlich schon auch einen ganz stark geschlechtsspezifischen Zuschnitt haben. Und das funktionierte dann in der Praxis auch irgendwie, aber hat natürlich am anderen End, also man kam damit an die Jugendlichen ran und konnte eine gewisse Praxis auch machen, aber hat natürlich in der Konsequenz bestimmte Probleme nicht aus der Welt geschafft oder vielleicht sogar noch verschärft. Also das heißt, es war durchaus eine funktionale und authentische Arbeit, eben genau, weil die Leute so auch da rangegangen sind. Aber es finden sich eben in den Interviews dann so Muster von, sagen wir, Zugewandtheit, Empathie auf der weiblichen Seite, während eben so Coolness, Humor und eine Abgeklärtheit, auch durchaus als harter Mann mit so einer Zielgruppe arbeiten zu können, eben auf der männlichen Seite. Genau. Und insofern müssen wir halt schließen, dass es da eher eine Reproduktion stattgefunden hat, statt eine Reflexion. Und das ist natürlich ein besonderes Problem, wie ich vorhin schon gezeigt hatte, weil das Feld ja von solchen heterosexistischen Dynamiken, aber auch Vorstellungen ja extrem geprägt war. Ne? Also wie das ja vor uns in diesem Zitat, wie man so Streit anfängt, vielleicht ganz gut zum Ausdruck kommt. Zwischenbilanz, Kai.
Ich lese es nur schnell vor. Das ist eine Zwischenbilanz, die kommt im Bericht. Insofern nochmal zu sagen, guckt auch da rein, da finden sich Sachen, die wir auch gut finden und die ihr gut finden könntet. Oder kritisch lesen und zurückweisen. Die Kolleginnen schreiben, es sind Nils Schumacher und Jens Zimmermann, die einen Teilbericht geschrieben haben. Die schreiben genau, das wäre Jugendarbeit mit ihren Einblicken, Kenntnissen und Fähigkeiten förmlich dazu herausgefordert, ihren Aufgabenbereichen, ihre Möglichkeiten genau zu definieren und klar zu vertreten, dass in einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive auf entsprechend komplexe und vielschichtige Lösungsansätze und Ebenen des Engagements ankommt. Die Chance könnte darin bestehen, sich als Akteurin innerhalb des multidirektionalen Handlungsgeflechts zu begreifen. Heißt was? Also meinen Auftrag nochmal deutlich klarer zu definieren. Nicht zu sagen, oh Gott, wir sind hier in einem Sozialraum und der brodelt und wir sind die Einzigen, ihr kennt es, ihr werdet auch so adressiert. Ihr seid die, die es tendenziell richten sollen. Ich glaube, da hat sich zu den 90ern einiges getan, auch Aufträge kritisch zurückzuweisen und doch werden sie immer wieder an euch herangetragen, auch vor dem Hintergrund sparsamer Mittelverteilungen, von Überlegungen, brauchen wir das Ganze hier etc. Ich glaube, das ist notwendig, gleichzeitig auch zu gucken, was ist denn eigentlich ein multidirektionales Handlungsgeflecht, das heißt, wir sind auch nicht die Einzigen, aber das braucht Ressourcen, sich da auch irgendwie einbringen zu können und zu sagen, wo sind wir da? Als eingebettete Akteurin agiert Jugendarbeit auf Basis von Dezentrierung, Erfahrungsbezug und Strategieentwicklung. Das ist, glaube ich, so das, was Jugendarbeit auch nochmal gegenüber anderen Akteuren besondert. Also zu sagen, wir müssen im Nachhinein nicht mehr sozusagen nur die Gruppe angucken, sondern lasst uns mal vielgestaltig an den Jugendlichen arbeiten. Das ist das eine auf Basis von Erfahrungen. Das machen viele andere Akteure nicht. Also sozusagen der zentrale Alltagslebenswelt und Erfahrungsbezug, den Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit auch mitbringen und gleichzeitig vor dem Hintergrund sich auch Ressourcen einzuräumen, Strategien zu entwickeln. So andere zivilgesellschaftliche Akteure, vielleicht auch lebensweltliche Akteure, die weniger sozusagen in der Lage sind, noch Strategien zu entwickeln und das aus meiner Sicht eben immer auch vor dem Hintergrund von Geschlechterreflexion auf dem, was Theorie anbietet im Sinne von Monitoring etc., was haben wir für Dynamiken im Feld und gleichzeitig auch in einer abrupten Praxis der letzten 30 Jahre, die ja durchaus auch einige Schritte gegangen ist. Genderperspektiven der alltäglichen Praxis mit rechten Jugendlichen aktuell, wir haben so drei Facetten der Praxis in der mobilen Arbeit beschrieben. Es zeigen sich so drei relevante Bezugsperspektiven, an die wir kurz anschließen wollen. Das eine ist sozusagen Gemeinwesen und Sozialraum. Hier würden wir sagen, da geht es immer um das Thema Integrität und Gender. Also wie kann ich mich eigentlich in meine Lebenswelt, in meinen Alltag einbringen, vor dem Hintergrund doch adäquat geschlechtliche Lesbarkeit herstellen zu wollen oder zumindest nicht als verändert markiert zu werden. Sozusagen, kann ich überhaupt Teil dieses Gemeinwesens sein, so wie auch geschlechtliche Dynamiken und Integrationsprozesse stattfinden? Muss ich sozusagen dort im Bierzelt auftauchen, mich halb totsaufen, um anerkannt zu sein? Oder gibt es auch durchaus andere Möglichkeiten, dort erstens meine Geschlechtlichkeit selber lesen und kennenzulernen, aber gleichzeitig auch anders performen zu können? Ein Zitat, also es war auch für alles so, ich will nicht sagen Spiel, es kam mir schon sehr ernst vor. Als die es getroffen haben, gab es auch wirklich Haue und so. Also Haue auch noch ein bisschen verniedlichend, weil ich glaube, es ging um harte physische Gewalt. Aber war auch so ein Wichtignehmen und eben nur auf Konfrontation aus, also von allen Seiten. Auch das haben wir als aktuelles Phänomen ja in manchen Lokalräumen durchaus auch aktuell. Und da geht es sozusagen drin, was heißt das eigentlich? Kann ich eigentlich auch aus so einem Gewaltkontext als junger Mensch aussteigen, wenn ich Teil oder Bekanntenkreis von Szene bin, etc. Außerdem finden wir die Ebene Adressatinnen und Adressatinnen-Konstellationen wichtig. Also wie konstituiert sich eigentlich Identität entlang von Gender-Dimensionen? Was mache ich da? Ein Zitat sozusagen der früheren Lesart, also als ein Skinhead muss stringfest sein, arbeitsscheu, gewalttätig und dann funktioniert es schon. Ich glaube, das sind subkulturelle Bezüge heute auch nochmal anders aufgeladen mit geschlechtlichen Anforderungen und doch gibt es die. Also auch Subkulturen aktuell sind ja nicht entgeschlechtlich, funktionieren genau so und dann zu gucken mit jungen Leuten, die irgendwo eingebunden sind, auch in ihren Freizeitkontext, was wird da eigentlich von mir abgerufen, was kann ich auch zurückweisen, reflektieren oder wo brauche ich Räume, das mit anderen nochmal neu gestalten zu können. Dritte Ebene, Alltag und Lebenswelt, wo ich sagen würde, da steckt so eine Ebene von geschlechtlicher Subjektivität und gesellschaftlichen Anforderungen grundlegend drin, die ist nochmal größer als das gesellschaftliche Außen, auch an aktuellen Krisen und Transformationen, macht natürlich was. Das Thema gab es, große Teile der Bevölkerung, der Menschen, der Familien gab, die aus ihren Ankern gerissen worden sind. Wir können auch zukünftig davon ausgehen, dass es eine Menge Menschen geben wird, die entweder keine Anker hatten oder aus ihren Ankern gerissen werden und deren Kinder und Jugendliche ihr begleitet. Also auch da eine Dimension, wo es lohnt hinzugucken, auch vor dem Hintergrund, wie sich dort gesellschaftliche und geschlechtliche Anforderungen vor allem modernisieren etc. Was heißt das für heute? Praxis.
Das heißt Praxis. Genau, es gibt auch nochmal ein Zitat, was wir vorangestellt haben nochmal, die den Kontakt, also es geht um eine Praxis, die den Kontakt der Jugendarbeit und den sich hierüber eröffnenden Raum innerhalb der Lebenswelt rechtsorientierter Jugendlicher als prinzipiell demokratisch anschlussfähig offeriert. Also sozusagen, es geht ja schon, wir sitzen ja heute hier zusammen um eine Arbeit mit rechten Jugendlichen, wie auch immer die aussieht. Und damit unter Umständen als Erfahrung begreift, die anders ist. Jugendarbeit konstituiert eigene Realitäten mit spezifischen Anregungen, Irritationen, Modellen und Grenzen, die gesehen, wertgeschätzt und angenommen werden können. Und ich finde das Zitat, als ich das jetzt nochmal gelesen habe, verweist ja schon so auf Normalitätsvorstellungen in der Jugendarbeit und auch außerhalb, aber damit natürlich auch auf Hegemonien und auf Ausblendungen und Ausgrenzungen, die man eben sozialräumlich oder lokalräumlich findet. Und das sind jetzt nur mal so ein paar Ideen, vielleicht eher noch auch noch mal für die Diskussion. Ja, wenn man sagt, es verweist auf Normalität, also auf was fällt uns da ein? Zum Beispiel das AfD-Bundestagsprogramm Deutschland aber normal oder eben auf das Plakat traditionell uns gefällt und so weiter. Also diese rechten Markierungen und rechten Normalitätsvorstellungen, die sind natürlich in den Sozialräumen erlebbar und auch ablesbar. Ne? Ab einem gewissen Punkt werden die als dominant wahrgenommen oder sind es vielleicht in einzelnen Fällen sogar. Wichtig ist, und da hat Esther ja schon hingewiesen, dass insbesondere Gender für verschiedene Akteure in so einem Sozialraum, also wirklich für Akteure auf so einer Ebene, dass solche Gender-Themen da so Brücken- und Scharnierthemen darstellen und dass man sich da vermeintlich in irgendeinem Kulturkampf auch vergemeinschaften kann, ohne vielleicht explizit jetzt selber extrem rechts zu sein, aber man kann da gut damit in Verbindung treten, gerade wenn wir an Gender denken. Das ist das Plakat. Und das sind jetzt nur noch mal so ein paar Bilder, also die AfD verteilt unter anderem solche Flyer. Interessant ist ja schon, das Regenbogenregime regiert, also sozusagen wie die gesellschaftliche Zeichnung so einer Diktatur oder totalitären Regierung eigentlich so funktioniert. Und es wird eben häufig an Gender-Themen eben aufgemacht. Ich glaube, was es für die Jugend bedeutet, in einem Bundesland zu leben, wo praktisch 70-80% der extrem rechten Aufmärsche stattfinden, bundesweit, das muss man sich, glaube ich, auch immer noch mal vorlegen, weil das kennzeichnet natürlich auch Normalitätsvorstellungen. Ne? Ich komme aus Sachsen oder wir sind Ostdeutsche, da schwingt sozusagen auch immer ein Stolz über so eine vermeintlichen Widerstandshandlungen natürlich mit. Das sind Demonstrationen 2013 in Chemnitz. Seitdem laufen die halt auf der Straße in den Gemeinwesen. Gemeinschaft schafft Zukunft, damals wie heute. Und das ist natürlich auch das ist ein ganz neues Bild aus, glaube ich, Brand-Erbisdorf. Da laufen natürlich auch immer Jugendliche mit. Und
die Jugendlichen, die hier mitlaufen, die Zeit, die sagen wir mal, rückblickend überblicken können, seitdem gibt es die Demonstrationen schon. Und so wie sich das in den Krisenzyklen abwechselt und wie immer wieder diese Widerstandsbewegungen, in Anführungszeichen, von rechts darauf reagieren, haben die praktisch ihre Kindheit und Jugend, oder zumindest ist deren Eltern ihre Kindheit und Jugend auf diesen Demonstrationen verbracht. Wir schlagen in der Broschüre, um solche Phänomene so ein bisschen einzugrenzen und vielleicht auch handhabbar zu machen, so eine fokussierte Gemeinwesenerkundung zum Kontext Rechtsextremismus vor. Vielleicht noch ein zweites, nochmal auf die Adressatinnen genauer geblickt. Das wurde in den 90ern als fluides, jugendkulturelles und klickendynamisches Phänomen gefasst und damit so ein bisschen vereinseitigt, verkürzt und auch vereinfacht. Also so eine politische Dimension oder die Dimension des Ideologischen darin, und aber auch was das Ideologische zum Beispiel mit einer deutschen Geschichte, aber auch mit einer Einbindung in die Gemeinwesen oder in die Gesellschaft, welche Gemeinsamkeiten es da zum Beispiel gibt, das wurde halt tendenziell ausgeblendet. Aber trotzdem ist es ja eine interessante Kennzeichnung, fluides, jugendkulturelles und klickendynamisches Phänomen. Und es wäre die Frage, was würde man denn heute in eigentlich in drei Begriffen zur Kennzeichnung rechter Adressatinnen verwenden? Weil es eben eine enorme Ausdifferenzierung, eine Pluralisierung, auch eine Normalisierung und Hegemonieerfolge gab. Esther hatte ja viele Sachen dazu gesagt, mit diesen Schlagwörtern Rechtspopulismus, neue Rechte, aber vor allen Dingen auch im Unterschied zu 90er Jahren diese sozialen Medien, also das ist ein gänzlich neues Phänomen. Das gab es damals sozusagen einfach noch gar nicht. Und dann ist ja die Frage, fallen uns da drei Wörter ein, die das kennzeichnen und wie und versuchen wir da, das nicht zu vereinfachen oder zu verkürzen? Wichtig ist, und das waren ja auch, hat der LAK ja in den letzten Jahren gemacht, wie darauf zu reagieren, wenn man es denn eben differenziert analysiert. Ein so ein Ansatz war, und dann waren ja einige von euch sicherlich auch beteiligt, waren diese Zugänge über dieses PACOS-Konzept und gar nicht als ein Ersatz für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, sondern eher sozusagen, wie man das pädagogisch wendet. Also sozusagen, dass man eben genau über so eine Kisses-Strategie oder so eine Hinwendungsmomente, so eine Attraktivitäten, auch so eine Affektaufladung, die so eine Hinwendung erleichtert oder macht, wie man so eine Analyse sich da gut nähern kann. Das nur noch mal ein paar Bilder. Maximilian Krah, wenn du rechts wirst, bist du ein richtiger Mann und dann klappt es auch mit der Freundin, so schließt er. Die kennt ihr sicherlich auch, Trine 85. Die hat ja so ein T-Shirt an, Talk Deutsch to me. Ich finde, das sind ganz unterschiedliche Akteure. Ne? Man muss sich das, und die sind erfolgreich. Und es ist immer die Frage, wieso wird sowas eigentlich geteilt und wieso verbreitet sich das und was sagt uns das eigentlich über die rechten Gehalte darin aus oder was macht das so interessant für Jugendliche? Darauf ist da schon eingegangen, das Phänomen von Threadwives. Auch natürlich ein Phänomen, was ich glaube, ich eher auf so einer ja, Online-Ebene natürlich auch zeigt. Aber, und das sagt der Esther ja auch für die Frauen, was interessant ist, wenn wir die 90er angucken, da hatten wir das mit dem arbeitsscheuen, trinkfesten Skinhead zu tun. Heutzutage gibt es einen ganz starken Link, gerade online, zu Ansätzen von Selbstoptimierung, Männlichkeitscoaches, Fitness. Also sozusagen da, wenn man so will, schließt da die extreme Rechte an so Körperdiskurse, die eher ja, neoliberal sind oder so an. Und das ist so ein Beispiel, was er da hier sagt. Ich kann euch das mal vorlesen, weil das auch ein Kontrast steht zu dem, was Esther aufgemacht hatte. Genau, es geht um Naturverbundenheit und Straight-Edge-Ideologie, aber die mit NS aufgeladen wird. Und es geht um halt Fitness, um körperliche, auch individuelle Fitness. Das Auftreten von neuen parteiförmigen extremen Rechten mit, ja, mehreren Landesverbänden, die um ein Vielfaches größer, pluraler und damit, ich würde sagen, auch vielleicht anschlussfähiger sind, als das noch bei den jungen Nationalisten oder jungen Nationaldemokraten war. Oder aber, und damit würde ich schließen, die Hinweise in den letzten zwei Jahren und diese Jugendstudie, die dann hinterher sich nochmal ein bisschen in der Diskussion ausdifferenziert hat, aber ist die Frage, wird die Jugend wieder tendenziell eher rechts und kernlich wirklich auch in einer bestimmten, ja, in einem bestimmten Erscheinungsbild, sozusagen die 90er Jahre zurück. Das ist von der Eröffnung des IB-Hauses in Chemnitz von letzten Jahr. Würde ich dann gerne auch mit euch nochmal diskutieren, was ihr da so wahrnehmt.
Dritte Ebene, wir hatten gesagt, es gibt so eine Art Sozialraum, Ebene, Gemeinwesen eben, die wir für relevant halten, die auch nochmal auf Geschlecht und geschlechtliche Anforderungen etc. abzusuchen. Es gibt eine Subjektebene und es gibt eben auch eine gesellschaftliche Ebene. Das ist sozusagen die Brücke, die Enrico jetzt schon angesprochen hat. Das ist aus der Trendstudie. Da will ich gar nicht viel dazu sagen, sondern ich will einfach den gesellschaftlichen Rahmen nochmal ankern, der ja Teil unserer und eurer Arbeit ist. Hier zeigt sich ein deutlicher Anstieg, ja auch im Zuspruch zur AfD, was die aber auch aufmacht, ist, was bereiten eigentlich jungen Menschen Sorgen in 2024? Und es ist eben teurer, knapper Wohnraum und ganz von dran die Inflation in der Befragung. Dann kommt eine Menge andere, ich will es nur sozusagen gar nicht im Einzelnen diskutieren, das zeigt aber, es gibt gesellschaftliche Krisenphänomene, die jetzt auch jenseits dessen, was Rassismus, Heterosexismus, Neonazismus und völkischen Nationalismus bedeutet, sondern die sind eingelagert in bestehende Auseinandersetzungen und wir können uns vor dem Hintergrund der demokratischen Bildungsarbeit auch gesellschaftskritische Auseinandersetzungen um die ganze Bezugnahme von Modernisierung des Kapitalismus entsprechend auch nicht sozusagen außen vor lassen, wenn wir dort was tun wollen. Ich glaube, es geht immer wieder darum, wenn ihr wirklich das Thema Gender auch einbinden wollt als eine Art Querschnittsthema, geht es auch um eine genderbezogene Auseinandersetzung mit, wie werden eigentlich Entwicklungsaufgaben bewältigt. Das heißt, wie findet aktuell Selbstpositionierung in Krise und Transformation statt? Wie finden aber auch Verselbstständigung und Qualifizierung aktuell statt von jungen Menschen, die diese Aufgaben bewältigen müssen? Und was heißt das vor dem Hintergrund, wie lesen sie eigentlich geschlechtliche Anforderungen in ihren diversen Positioniertheiten? Und was heißt das für eure pädagogische Arbeit? Letzter Punkt, und ich würde ein Stück zügig durchgehen. Auch hier wieder Schumacher und Zimmermann formulieren in dem Bericht für die Jugendarbeit, wenn man sich das so anguckt. Es ging sozusagen, eigentlich war die große Überschrift Reintegration von desintegrierten Jugendlichen vor dem AGAG. Im Rahmen des AGAG, die sagen, eigentlich geht für die Jugendarbeit, wenn man sich die Erfahrungen anguckt, die Perspektive der Reintegration und Überwindung von abweichendem Verhalten verloren. Also sozusagen einfach so eine Integrationsperspektive zu nehmen. Wir versuchen, die mal ein Stück weit normaler zu machen. Und das aus zwei Gründen. Erstens geht es nicht auf vor dem Hintergrund der Erfahrungen, weil Normalität war eben auch dadurch geprägt, dass Neonazismus hier in manchen Stellen hegemonial war, zumindest nie umgangen werden konnte. Aber eben auch, weil wir aktuell Gemeinwesen vorfinden, wo eine emanzipatorische, auch mobile Jugendarbeit eher darauf hinarbeiten müsste, ich spitze mal zu, auf Desintegration. Sagen, was heißt es eigentlich und wo sind die Räume, die hier nicht normalisiert, überfrachtet und machtvoll aufgeladen mit völkischen, maskulinistischen Deutungen etc. sind? Die schreiben außerdem, in der Hauptsache muss es sich als eine Praxis verstehen, die demokratisches Miteinander gestalten erlebbar macht, welches zuweilen, und dort kommt die Desintegrationsdimension in Widerspruch mit den demokratischen Selbstbeschreibungen vor Ort treten kann und auch muss. Also sagen, hier ist es schön und hier im Land ist es schön und hier kennen wir uns alle und es ist schon ausreichend, deswegen müssen wir auch ab und zu Leute durchs Dorf hetzen. Das kann nicht die Lösung sein und an dieser Integration kann Jugendarbeit auch nicht mittun wollen. Aber das heißt natürlich, sich auch in Konflikt mit öffentlicher Förderung, mit Zivilgesellschaft, die vor Ort und anderen zu begeben und eben nicht nur mit Jugendlichen. Und hier sagen sie eben dann Jugendarbeit, und da würden wir ja zustimmen, kann im Kontakt mit den Einzelnen und mit Gruppen und als Akteurin im Gemeinwesen, also die Rolle auch nochmal ernst zu nehmen, hier den Unterschied machen, weil sie eben andere Räume, andere Qualitäten des Miteinanders anbietet und durchaus andere Deutungen auf Gesellschaft anbieten kann, so sie das auch mit Jugendlichen gemeinsam interaktiv bearbeitet und nicht nur hinsetzt und wieder weg ist. Aber ihr wisst, was das an Voraussetzungen mit sich bringt. Insofern würden wir sagen, es geht um eine geschlechterreflektierende, auch hier Professionalität und Qualität, wo eben sowas wie sozialpädagogische Beziehungsarbeit eine Rolle spielt, aber die erfordern halt ein hohes Maß an konzeptioneller und strategischer Planung und Reflexion, die, und daran wollten wir zumindest nochmal erinnern, vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen, ihr kennt es, und es ist auch nicht das Allheilmittel, immer mehr Ressourcen zu fordern, aber es kann eben nur stattfinden, wenn ihr ausreichend Ressourcen habt. Das heißt, wenn ihr in Teamkontexten, in diversen Fachkraftkontexten unterwegs sein könnt, wenn ihr unterschiedlichst adressieren könnt, Zeit habt, Räume bereitzustellen, etc. Ansonsten würden wir sagen, das schlagen wir in der Broschüre vor, das will ich jetzt gar nicht im Einzelnen nochmal beschreiben, aber zumindest darauf hinweisen, dass das ja alles geschlechterreflektierend praktiziert werden kann. Also wenn in der Einzelfallarbeit von motivierender Gesprächsführung zu sprechen ist, dann heißt es eben auch, geschlechtliche Anforderungen dort im Dialog mit ernst zu nehmen und aufzugreifen. Das heißt aber auch gleichzeitig Ambivalenzen wertschätzen begleiten und Ambivalenzen wertschätzen begleiten, die möglicherweise in inkonsistenten Anforderungen und geschlechtlichen Inszenierungen liegen, weil dort liegen sozusagen Schlüsse, wo man sagen kann, dort gibt es auch nochmal eine Reformulierung von dem, was ich eigentlich als Mann, als Junge, als Mädchen oder als eben nicht-binärer junger Mensch sein will. Das heißt aber auch, Zeiträume für lebensweltorientierte Begleitung und Veränderungen im Bereich von rechten Haltungen kleinschrittig denken. Also wir alle wissen, dass die Lösung sozusagen, also am Horizont ist sie vielleicht schon, aber es ist noch ein ganzes Stück bis zum Horizont, würde ich sagen. Und das heißt, wir müssen immer wieder uns auch zurücknehmen, zu sagen, auch nach so einer Tagung, was sind eigentlich die kleinen Schritte? Und die kleinen Schritte konnten auch die Kollegin der 90er beschreiben, aber die eben auch wieder zu kritisieren, zu sagen, war es tatsächlich ein kleiner Schritt oder ist es sozusagen irgendwie eine Situation im Miteinander gewesen, die wenig demokratiepädagogischen Gehalt vielleicht hatte, sondern eher Teil eines Zufalls oder einer Zugewandtheit im Dialog mit den jungen Menschen war. Es gibt um die Ebene um Gruppen- und Projektarbeit, die kennt ihr, diese Ebenen jeweils. Wir würden sagen, es geht vor allem in Bezug auf Gruppen darum, die Heterogenität in den Gruppen zu stärken, also immer wieder dort drauf zu verweisen. In der Jugendarbeit, wie sie beschrieben wird in den 90ern, hat man sozusagen angesprochen, die Großen, die Lauten, und die mussten wir, weil das sind die Gruppen anführen. Wenn wir in der Gruppe was bewegen wollen, dann brauchen wir die. Wir glauben, wir brauchen die ganzen anderen auch. Nämlich um aufzuzeigen, dass Gruppe eben nicht homogenes Wir ist, sondern aus vielgestaltigen jungen Menschen ist, die sich zwar aus einem Grund in Gruppe eingefunden haben, aber da nicht für immer verbleiben werden und vor allem als Subjekte eben auch viele andere Dimensionen haben. Aufsuchende Arbeit, wir würden sagen vor allem, um mal ein Beispiel zu nennen, es geht um Aneignung, aber auch um Aneignungskonflikte in den Blick zu nehmen. Also wer dominiert eigentlich den öffentlichen Raum? Wen wollen wir ja parteilich begleiten? Und gibt es vielleicht auch Menschen, die diese Räume, diese Orte nicht aufsuchen können? Und wir glauben, gerade mit Blick auf Gemeinwesenarbeit geht es nochmal darum, Solidarität und Diversität vor Ort eben sichtbar zu machen. Das heißt, in euren Fachäußerungen, in euren fachpolitischen Äußerungen vor Ort sowas eben auch immer wieder einzubringen. Das tut ihr, aber das wollten wir an der Stelle nochmal unterstreichen. Bedanken uns, dass ihr bis hierhin sitzen geblieben seid.